Ralf, du hast vor kurzem einen Text über die Bewegung und über die Konfliktlage in Hongkong veröffentlicht. Ich fand es ganz interessant, dass diesem Text ja so eine Bemerkung vorangeht, nämlich, dass er Ergebnis von Diskussionen mit Aktivisten in Hongkong gewesen ist. Das zunächst auch erstmal als Ausgangspunkt für unser Gespräch. Was ist denn dein Zugang, deine Berührung auch mit den jüngsten Auseinandersetzungen, die wir in Hongkong gesehen haben?
Ja, zum einen war ich halt im August tatsächlich einige Wochen dort und habe vor Ort dann mit Aktivisten der Bewegung gesprochen. Zum anderen beschäftige ich mich ja schon seit über 15 Jahren mit China und bin in dem Zuge auch jedes Jahr in Hongkong und bin da halt Teil von Debatten auch in der politischen Linken seit vielen Jahren.
Um diese Auseinandersetzung in Hongkong verstehen zu können, die ja einigermaßen auch Schlagzeilen gemacht haben, müssen wir über die Beziehung zwischen Hongkong und China sprechen. Es ist ja erstmal die Ausgangslage, dass Großbritannien im Jahr 1997 seine ehemalige Kolonie Hongkong an die Hoheit des chinesischen Staates zurückgegeben hat. Trotzdem hat Hongkong den Status einer Sonderverwaltungszone behalten für eine Übergangszeit. Was bedeutet denn dieser Sonderverwaltungsstatus für die Beziehung zwischen Hongkong und China?
Ja, das bedeutet zum einen, dass Hongkong tatsächlich Teil von China ist. Insofern auch die Regierung jetzt direkt abhängig ist von den Entscheidungen in Peking, also in der Regierungsstadt der Volksrepublik. Und das heißt im Prinzip, dass Hongkong selber eben nur einen Sonderstatus hat. Bestimmte andere politische Rechte zum Beispiel gelten, was alles in dem Vertrag damals mit der Kolonialmacht Großbritannien halt festgelegt wurde. Und dass dieser Status jetzt für 50 Jahre gilt, also bis 2047.
Jetzt hat die erste Phase der aktuellen Protestbewegung schon im Februar dieses Jahres begonnen. Also wir blicken schon auf sozusagen eine gewisse Entwicklung auch der Proteste zurück. Um da zum Startpunkt dieser Bewegung zu kommen, da war ja Anlass zunächst erstmal die Ankündigung der Hongkonger Regierung, ein Auslieferungsgesetz zu erlassen. Ein Gesetz, das regelt, dass Straftäter aus China, die in Hongkong Schutz suchen, dass die nun aus China an China ausgeliefert werden müssen. Welche Bedeutung hat denn dieses Auslieferungsgesetz gespielt? Warum war das gewissermaßen ein Auslöser für das, was dann auch gefolgt ist?
Also seit Jahren ist es so, dass China, also die Regierung, sehr viel mehr in Hongkong eingreift, also und dass die Menschen auch dort mitbekommen. Es gab vor 5 Jahren schon mal eine größere Bewegung, die sogenannte Regenschirmbewegung, in der sich viele Leute zusammengetan haben und demonstriert haben vor dem Hongkonger Parlament, wochenlang eine Besetzung, ein Camp hatten. Und die Wahrnehmung ist halt, dass China immer mehr politisch eingreift. Das besteht eine bestimmte Angst, also unter Menschen in Hongkong, dass das repressive System, was in China herrscht, halt auch mehr und mehr in Hongkong durchgesetzt werden soll. Und in dem Zusammenhang war dieses Auslieferungsgesetz halt wichtig, weil das als Zeichen gesehen wurde, halt von einem noch stärkeren Eingreifen Chinas in Hongkong und zum anderen, das tatsächlich halt auch bedrohlich ist für Menschen zum Beispiel, die sich in gewisser Weise politisch bewegen, ob jetzt in liberal, demokratischer Weise oder auch in linker, eher linker Art und Weise, weil China letztendlich denen dann bestimmte Gesetzesverstöße vorwerfen könnte und die dann ausgeliefert werden könnten nach China. Das war im Prinzip so ein bisschen die Bedrohungskulisse, die Anlass war für diese Bewegung.
Anlass ist es gewesen, ging dann auch über dieses Gesetz oder über das anstehende Gesetz hinaus. In deinem Text rekonstruierst du ja so ein bisschen 4 Phasen, die diese Proteste in Hongkong bis jetzt durchgemacht haben. Dazu gehört, dass die Hongkonger Regierung dieses Gesetzgebungsverfahren ja erstmal zunächst gestoppt hat. Dazu gehört, dass sich die Proteste radikalisiert haben, was ihre Militanz betrifft, was auch eine Reaktion war auf eine enorme Polizeigewalt, die wir gesehen haben. Dazu gehört die Ausdehnung der Proteste auch in die verschiedenen Stadtteile hinein und dazu gehören verschiedene strategische Wendungen, um diese Proteste einzuordnen. Wie würdest du denn diese Bewegung in ihrer Zusammensetzung charakterisieren? Was sind zum Beispiel zentrale Forderungen?
Also erstmal der wichtigste Punkt hier ist, dass die Bewegung halt tatsächlich eine Massenbewegung ist. Massenbewegung heißt, dass tatsächlich ein sehr großer Teil der Bevölkerung, also schätzungsweise ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung Hongkongs von 7,5 Millionen etwa, aktiv an dieser Bewegung beteiligt ist und man das auch dort im Alltag auf der Straße natürlich bei den Aktionen merkt, wie viele Menschen da teilnehmen und wie tief auch deren Entschlossenheit ist. Deren Beteiligung geht halt soweit, dass sie halt auch viele Opfer bringen, auch viele Risiken eingehen. Und das denke ich, charakterisiert diese Bewegung vor allem.
Was so die inhaltlichen Forderungen betrifft, was würdest du sagen, steht da im Vordergrund? Weil es ist ja nicht bei einem Protest gegen so ein Auslieferungsgesetz geblieben.
Nein, es geht weit über dieses Gesetz hinaus. Also auch seit Juni gibt es halt eben diese Verschärfung oder diese Massenmobilisierung, das hast du es ja schon genannt. Und das Auslieferungsgesetz, das ist eben nur eine Forderung, das ist ja mittlerweile auch, erst ist es ausgesetzt worden, mittlerweile Anfang September ist es ja tatsächlich ganz gestrichen worden. Aber weitere andere Forderungen spielen halt weiter eine wichtige Rolle. Da geht es zum Teil um Polizeigewalt, die eine wichtige Mobilisierungskraft auch war in den letzten Monaten. Es geht um die Einsetzung einer unabhängigen Kommission, die diese Polizeigewalt untersucht. Es geht zum anderen darum, dass keine Menschen wegen Landfriedensbruch angeklagt werden, was in Hongkong zu 10 Jahre Gefängnis führen kann. Und es geht natürlich auch um eine Forderung nach einer weiteren Demokratisierung in Hongkong. Das Parlament dort und auch die Regierung werden halt nicht frei gewählt, sondern es ist eher so eine Art Ständeparlament, auch Ständeregierung, die sehr eng an Peking hängt. Und da fordern die Menschen halt ein allgemeines freies Wahlrecht und eine weitere Demokratisierung.
Jetzt hat man, wenn man diese Entwicklung von hier, von Deutschland aus wahrnimmt, so ein bisschen das Problem, dass die Berichterstattung über Hongkong ja immer auch von Interessen geprägt ist. Also wenn der Westen da eine liberale, demokratische Bewegung erblickt, dann stimmt das sicher zum Teil, aber zum anderen steht da natürlich auch bei dieser Wahrnehmung dahinter, dass man eben einen wachsenden wirtschaftlichen Einfluss von China nicht mag. Auf der anderen Seite gibt es in der hiesigen Linken immer auch noch so ein Wahrnehmungsmuster, wo China irgendwie so ein bisschen auf der guten Seite eingeordnet wird. Man erinnert sich an sozialistische Zeiten. Beim Recherchieren von Quellen jenseits dessen, was ich jetzt vielleicht so ein bisschen beschrieben habe als zwei Entgegensetzungen, beim Recherchieren bin ich eben gestoßen auf einen Text von Hongkonger Anarchisten aus diesem Crimethink-Netzwerk und die haben in ihrem Text so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu der Bewegung geschildert. Also auf der einen Seite durchaus ein Misstrauen gegenüber dieser Bewegung, weil es da in der Auskunft dieser Anarchisten auch Nationalisten gibt und es auch eine Orientierung nach rechts gibt. Auf der anderen Seite aber eine Begeisterung darüber, dass da eine enorm selbstständige Bewegung da ist, die von unten organisiert ist, die auch mit Obrigkeitsdenken und eben Polizeigehorsam bricht. Wie würdest du denn diese Gemengelage einschätzen?
Ja, ich sehe das so ähnlich. Also die Bewegung ist halt sehr ambivalent. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Gruppen, die da beteiligt sind. Ich selber habe auch am Rande von Aktionen und Demos da Gespräche geführt mit Menschen, die dann zum Teil eben auch rassistische Meinungen vertreten haben, was ja Menschen aus der Volksrepublik angeht, die dort als Touristen oder auch als Migrantinnen in Hongkong auftauchen. Und gleichzeitig gibt es halt auch viele Forderungen der Bewegung, die durchaus links sind oder durchaus was mit linken Visionen oder Zielen zu tun haben. Eine große Mobilisierungskraft geht davon aus, dass die Mieten sehr hoch sind in Hongkong, die Löhne relativ niedrig. Also spielen viele ökonomische Forderungen auch eine Rolle, die Menschen auch in Gesprächen dann immer wieder thematisieren. Und letztendlich geht es halt auch um Kontrolle über das eigene Leben. Also diese Forderung gegen China, also gegen den Einfluss Chinas, eines repressiven Staates, das hat ja was eben auch mit persönlichen Freiheiten oder der Möglichkeit, sich zum Beispiel zu organisieren im Alltag oder in sozialen Bewegungen zu tun. Insofern gibt es diese beiden Momente, die auch über ein sehr interessanten Interview dort auch auftauchen.
Ich finde es gerade interessant, was du eben zu diesen sozialen Aspekten auch sagst, weil das ja was ist, was auch oftmals in der Berichterstattung überdeckt wird und oftmals sind es eben nur diese offenkundigen politischen Parolen, die halt irgendwie transportiert werden. Oft liegt dahinter eben eine soziale Auseinandersetzung. Deswegen da vielleicht auch nochmal die Frage, inwiefern gibt es denn Teile dieser Bewegung, die sich vielleicht als Lohnarbeiterinnenbewegung verstehen? Inwiefern ist denn sowas wie Streik dann zum Beispiel auch ein Mittel, was da jenseits der Straßenproteste auch vielleicht ausprobiert wird?
Also es gab erstmal mehrere Streiks schon, jetzt politische Streiks, also Streiks von Leuten, die jetzt gefordert haben, zum Beispiel, dass diese 5 Forderungen der Bewegung da erfüllt werden. Das waren unter anderem Menschen am Flughafen. Ich weiß was von Lehrerinnen, es gab Leute in Krankenhäusern, es gab Leute in den städtischen Verwaltungen, die Arbeit niedergelegt haben. Und es gibt auch viele Erzählungen von Menschen, die sagen, dass jetzt an den Arbeitsstellen, in den Betrieben auch viel mehr über Bedingungen und sowas diskutiert wird. Also die Bewegung hat im Prinzip auch so eine Strahlwirkung in andere gesellschaftliche Bereiche und auch die Betriebe hinein. Was es bisher noch nicht gibt oder beziehungsweise was noch nicht ausgelöst wurde, ist jetzt eine breite Bewegung, Streikbewegung, die jetzt tatsächlich die Kapitalisten in Hongkong selber zum Angriffsziel macht. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Es gibt aber schon eine Diskussion darüber, dass das Hongkonger System an sich, also was halt ja ein klassisch neoliberales System ist mit einer großen sozialen Ungleichheit. Es gibt eine Reihe von Oligarchenfamilien, die im Prinzip die Hongkonger Wirtschaft weitgehend in der Hand haben. Das internationale, globale Kapital ist natürlich da vor Ort, viele Konzerne, Banken und so weiter. Und es gibt eine Diskussion darüber, dass hinter der Bewegung oder hinter der Stärke und Entschlossenheit der Bewegung halt eben auch diese Widersprüche des Kapitalismus, des Hongkonger und des chinesischen Kapitalismus stehen.
Genau, das fände ich eben auch noch interessant, wie dann vielleicht auch der Brückenschlag zu China irgendwie ist oder inwiefern sozusagen dann der enge Hongkonger Rahmen auch überschritten wird. Gibt es Kontakte, Austausch oder irgendwie so eine Art Einfluss auf das, was im Rest China dann auch stattfindet?
Also erstmal wissen Menschen in Hongkong natürlich sehr viel mehr über China als jetzt hier in Europa. Ne? Also Hongkong ist halt eine U-Bahn-Fahrt entfernt im Prinzip von China. Eine der größten oder das weltweit größte Industrieareal oder die Industrieregion ist halt direkt über jenseits der Grenze von Hongkong in Städten wie Shenzhen, Dongguan und Guangzhou. Und die Leute wissen schon Bescheid, was dort passiert. Umgekehrt ist es schwieriger, weil das chinesische Regime natürlich über die Zensur sehr stark die Meldungen filtert und auch gleichzeitig eine Kampagne gestartet hat, eine Medienkampagne bis hin in die sozialen Medien gegen die Bewegung, wo die Hongkonger Bewegung tatsächlich halt nur als Gewalttäter oder Terroristen beschimpft werden. Dass jetzt chinesische Themen, also wie zum Beispiel die Repression gegen soziale Bewegungen oder Aktivisten in China, inwieweit das in Hongkong eine Rolle spielt, ist unsicher. Also einige Leute haben das natürlich im Kopf, gerade auch Menschen aus der Linken in Hongkong, die selber Bewegungen in China unterstützen. Aber für viele andere Leute spielt das halt im Alltag keine so große Rolle.
Vielleicht als abschließende Frage so ein bisschen eine Bestandaufnahme, in welcher Phase sich die Bewegung jetzt gerade findet. Also was weißt du denn von aktuellen Diskussionen oder ja eine Frage, wie sich vielleicht die Strategie jetzt auch nochmal ändern müsste? Also an welchem Punkt ist die Bewegung jetzt?
Also zum einen gibt es eine Sache natürlich, dass die gewalttätigen Auseinandersetzungen sich deutlich nochmal verschärft haben in den letzten Wochen und das natürlich zum einen zu vielen Festnahmen geführt hat und zum anderen auch zu Diskussionen, ob die Konzentration eben auf Polizeigewalt und die Kritik der Polizei aus der Bewegung raus, ob das tatsächlich viel weiter führen wird. Und aktuell gibt es halt Diskussionen, ob man nicht eben stärker diesen Mangel an ja, demokratischen Institutionen, Wahlen und so weiter in Hongkong in den Fokus stellt und auch eben die Repression in China. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, nächste Woche ist ja der 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China, der 1. Oktober. Und das wird halt in Peking eine große Militärparade geben. Und das wird jetzt spannend sein zu sehen, was in Hongkong an dem Tag passiert. Also es wird auch jetzt stark mobilisiert an dem Tag in Hongkong, um da halt irgendwie einen Gegenpunkt zu setzen gegen diese Feier und das Abfeiern der Herrschaft der Kommunistischen Partei in China. Ansonsten, was ich jetzt auch im August schon gemerkt habe, sind natürlich viele Leute sehr müde und erschöpft. Also das muss man sich halt so vorstellen, das fing im Juni an und die Leute, also viele Menschen, Zehntausende, sind halt jedes Wochenende zwei, drei Tage aktiv auf Demos, auf Treffen, beteiligen sich auch sonst natürlich an Diskussionen und gehen gleichzeitig immer in der Woche wieder arbeiten. Also weil in Hongkong geht das halt nicht, man muss halt arbeiten, um die Miete zu bezahlen, da irgendwie über die Runden zu kommen. Und das halt schon zu einer gewissen Erschöpfung geführt.